Hallo meine Lieben, es ist wieder einmal soweit. Mythos Kaiserin Elisabeth ist on air und hier spricht eure Petra. Kaiserin Elisabeth als Mutter Teil 3 und schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht können wir das Thema abschließen. Ich bitte Sie jedoch inständigst, Sie nachsichtig zu behandeln, wenn sie vielleicht eine zu eifersüchtige Mutter ist. Sie ist ja doch so eine hingebende Gattin und Mutter. Wenn Sie die Gnade haben, die Sache ruhig zu überlegen, so werden Sie vielleicht unser peinliches Gefühl begreifen, unsere Kinder ganz in ihrer Wohnung eingeschlossen, mit fast gemeinschaftlichem Vorzimmer zu sehen. Übrigens fällt es Sisi gar nicht ein, ihnen die Kinder entziehen zu wollen. Sehr betrübt hat mich alles, was Sie, liebe Mama, an diese einfache Maßregel knüpfen. Nie würde ich es zugeben, dass Sie Ihre jetzige Wohnung verlassen oder gar, was ich nicht gelesen haben will, ganz aus der Hofburg ziehen würden. Diesen Brief schrieb Kaiser Franz Josef an seine Mutter, die drohte mit Auszug, wie wir in Teil 1 und Teil 2 schon gehört haben, wurden die Kinder in die Privaträume von Sophie überstellt und Elisabeth musste sich anmelden, um ihre eigenen Kinder sehen zu dürfen. Dies galt nicht nur in der Hofburg so, sondern auch in Schönbrunn. Elisabeth lebte zu dieser Zeit noch in Laxenburg, also es war ein weiter Weg sowohl in die Hofburg als auch nach Schönbrunn, da war noch Schönbrunn etwas näher als die Hofburg und trotzdem musste sie sich anmelden und wenn sie dann dort war, hieß es: Die Kinder schlafen, die Kinder haben Spielstunde, die Kinder haben dies, die Kinder haben das. Sie wurde nicht jedes Mal vorgelassen. Und hier wurde dann ein Brief an Sophie geschrieben von Kaiser Franz Josef, die drohte dann mit Auszug. Diesen Brief habe ich euch in Teil 2 vorgelesen und diesen Brief schrieb er dann als Antwort, dass er das Gefühl hat, dass Sophie das nicht versteht, warum Elisabeth ihre Kinder sehen möchte oder dass sie mit Auszug droht. Wir waren dann schon etwas weiter im Text, also Gisela ist jetzt schon 6 Jahre alt gewesen, Rudolf 4, sie kam von Madeira zurück, beziehungsweise Korfu, Venedig und so weiter. Und dann waren ihr etwas die Kinder entfremdet. Es ist natürlich auch insofern logisch, weil Elisabeth sehr lange weg war. Sie sah sie nur, als sie in Venedig ankam, kamen die Kinder sie ein paar Wochen besuchen. Aber natürlich, wenn eine Mutter längere Zeit abwesend ist durch Krankheit, dann ist das Verhältnis etwas getrübt. Wir sind dann auch schon in der Kontrekurt-Geschichte gewesen und so weiter. Auch das haben wir bereits besprochen. Das Ultimatum habe ich euch erklärt in Teil 2. Und so gehen wir jetzt weiter. Es war jetzt die Krönung in Ungarn 1867 am 8. Juni und im April kam dann die letzte Tochter Marie Valerie. Schloss Gödelö wurde den beiden als Krönungsgeschenk überreicht und so fand dann ein Familienleben in Schloss Gödelö statt. Sie ließ die Kinder kommen, Franz Josef war bei ihr und hier war die Familie sehr glücklich. Sie waren unter sich, der Wiener Adel war weit weg und sie scharte nur Personen um sich, die sie mochte. Also ein Familienleben, wie sie sich's immer erträumt hat, war in Ungarn möglich. Und jetzt war die Zeit reif für das vierte Kind. Sie war 30 Jahre alt, gereift, Sie war nicht mehr so ein Naivchen, ein heulendes Naivchen wie mit 16. Sie hatte Erfahrung gesammelt, sie war in der Weltgeschichte herumgereist, sie ist stärker geworden, sie hat ihren Charakter geformt, sie war zu einer unglaublichen Schönheit herangereift, kann man direkt sagen. Sie galt dann bereits als schönste Frau ihrer Zeit. Die Bilder beweisen das, die aus dieser Zeit entstanden sind. Und jetzt sagte sie sich, Kaiser Franz Josef hat einmal das gemacht, was ich ihm vorgeschlagen habe. Ich habe die Krönung ja vorangetrieben. Ich wollte das ungarische Volk bei Österreich wissen. Und um es ja ein bisschen höflicher auszudrücken, sie fiel fürs Vaterland. Im November 1867 wurde in Wien die Schwangerschaft mitgeteilt, also ein langer Zeitraum, der hier in Ungarn verbracht wurde. Und natürlich hibbelten alle darauf hin, was wird es? Wird es wieder ein Bub? Wird es eine Prinzessin? Was dürfen wir von dieser eigenartigen Kaiserin erwarten? Wenn es ein Bub gewesen wäre, dann hätte er Stefan geheißen. Das war der heilige König beim ungarischen Volk, sehr beliebt. Und dann wäre es ein Erzherzog Stefan geworden. Die Biologie entschied anders und so wurde es ein Mädchen. Elisabeth entschied, dass das letzte Kind in Ungarn zur Welt kommen sollte. Sie wollte nicht nach Wien. Sie hat ihre ganze Schwangerschaft, die diesmal eine sehr leichte Schwangerschaft war, sie hat keine Probleme gehabt, sie hat kaum zugenommen, sie hatte keine Wasserablagerungen und auch sonst keine Probleme. Und Kaiser Franz Josef hat ein bisschen Angst gehabt davor, wie das Wiener Volk darauf reagiert, wenn seine Frau in Ungarn gebiert. Doch Elisabeth setzte sich durch und im Februar bereits machte sie sich von Gödelö auf nach Ofen. Das ist heute ein Stadtteil von Budapest, damals auf der Pest der Seite, und verbrachte dann die letzten 2 Monate in Ofen, um gerüstet zu sein für die Geburt. Am 22.04.1868 setzten die Wehen ein und schon nach kurzen Stunden gab es den ersten Schrei von Marie, Valerie, Mathilde, Amalie. So hieß Valerie. Und der Name Marie bekam sie von ihrer Taufpatin Marie von Neapel, Königin Marie von Neapel, beziehungsweise Herzogin Marie, also der Schwester von Kaiserin Elisabeth, leider Gottes mit der Schwester, mit der sie dann 10 Jahre später brach, aufgrund dieses Bemittelten-Geschichte. Aber das ist jetzt nicht Teil des Podcasts, das erzähle ich euch in einem anderen Teil. Jedoch war es dann so, dass Elisabeth und Marie den Kontakt fürs Leben abbrachen. Marie jedoch war bei der Geburt dabei, sie unterstützte ihre Schwester in Ungarn und war dann eben die Taufpatin der kleinen Valerie. Sie wurde beinahe nie Marie Valerie genannt. Ich persönlich finde das einen wunderschönen Namen, gefällt mir ausgesprochen gut. Zwar als Kind war ich immer der Meinung, wenn ich einmal ein Kind bekommen sollte, wird es auch Marie Valerie heißen, weil mir das unglaublich gut gefällt. Ich finde auch Valerie einen sehr schönen Namen. Es wollte anders kommen. Ich wollte keine Kinder und ich habe auch keine Kinder bekommen. Also muss sich meine Tochter mehr oder weniger nicht mit einem Namen herumschlagen, den es vielleicht nicht gemocht hätte. Und jetzt kam wieder einmal der Wiener Hof zum Einsatz. Die verbreiteten das Gerücht, dass Kyulai Andrashe der Vater von Valery ist. Und dieses Gerücht hält sich bis heute in einigen Büchern, in einigen Filmen, in Serien und so weiter, wird immer wieder dieses bösartige Gerücht aufgenommen, verbreitet, teilweise wirklich Affären nachgesagt, zum Haare raufen. Ich habe euch ja ein Schwurbel-TV-Video schon gemacht, das könnt ihr auf YouTube finden, ich verlinke es in den Shownotes. Aber es gab keine Affäre, Elisabeth war für das gar nicht gemacht. Sie mochte ja die körperliche Liebe nicht allzu sehr. Und wenn man sich Valery ansieht, das ist das Gesicht des Kaisers. Also beide kann man sehr gut darin erkennen. Also unglaublich, was man Kaiserin Elisabeth schon Zeit ihres Lebens antat und dann immer noch 120 Jahre nach ihrem Leben an. Doch nicht nur das Gerücht, dass Kyulai Andrashe der Vater gewesen sei, setzte man in die Welt. Nein, auch noch einen Beinamen erschuf man für die kleine Erzherzogin, nämlich die Einzige. Und das ist ein Name, den sämtliche Historiker, Historikerinnen, Facebook-Autoren und sonstige Leute, die meinen, über Kaiserin Elisabeth ja so viel Bescheid zu wissen und so viele Bücher gelesen zu haben, immer wieder verbreiten. Doch wenn man nur ein oder zwei Bücher richtig lesen würde, dann käme man drauf, dass das nicht Elisabeth gesagt hat, niemals gesagt hat und auch niemals verbreitet hat, sondern dass dies der Wiener Hof war. Das haben schon Historiker Contecorti und Hamann richtig gestellt, aber noch heute wird das in den Büchern verbreitet, weil Recherchen sind ein Fremdwort. Tja, die Einzige, wie sie also bösartigst genannt wurde, war dann auch für Rudolf und Gisela ein unglaubliches Problem. Rudolf war 10, Gisela 12 und jetzt kam die Eifersucht heraus. Sie ist recht hübsch, hat große dunkelblaue Augen, eine noch etwas zu dicke Nase, sehr kleinen Mund, ungeheuer dicke Backen und so dichte dunkle Haare, dass man sie jetzt schon frisieren könnte. Auch am Körper ist sie sehr stark und sie schlägt sehr frisch mit den Händen und Füßen herum. Sie schreit sehr selten und stinkt. Dieses Telegramm ist von Kaiser Franz Josef an Sophie bzw. an die Verbliebenen in der Hofburg oder bzw. Schönbrunn. Und das hat ein bisschen Rudolf und Gisela verstört. Es war sehr viel Liebe in diesen Sätzen, sehr viel Aufmerksamkeit, die Kleine hier bekam. Und jetzt eiferten die beiden großen Kinder. Natürlich, ein Baby braucht viel mehr Aufmerksamkeit als schon größere Kinder. Und jetzt machte Elisabeth das, was man ihr heute noch unterstellt. Sie sei keine gute Mutter gewesen, weil jetzt hat sie sich nur mehr um Valery gekümmert und nicht mehr um Rudolf und Gisela. So ist es aber nicht. Sie hat es jahrelang probiert, irgendwann resigniert, weil sie gegen Sophie nicht ankam. Und das war jetzt der Vorteil für sie. Es war in Gödelö, sie blieb in Gödelö, sie zog ihre Tochter in Gödelö auf. Und da war Sophie weit weg. Sophie setzte niemals einen Fuß nach Ungarn. Sie hasste die Ungarn, da ja ein Ungar dem Leben trachtete von Kaiser Franz Josef, das Lipenyi-Attentat. Ich habe es euch auf Tatort Kaiserreich schon aufgearbeitet. Könnt ihr euch anhören, ich verlinke es in den Shownotes. Und jetzt war es an Elisabeth, das Personal zu suchen um zu finden. Sie fand in einer englischen Gräfin ihre Gouvernante für Valerie. Das war Mary Throckmorton. Leider ist über sie nichts zu finden. Ich habe weder ein Foto von ihr noch so richtige Daten, aber es ist zumindest einiges bekannt durch Marie Festetitsch. Die verstand sich so gar nicht mit Mary. Sie war eine unglaubliche Tratschbase, war auch sehr hinterfotzig. Aber das Einzige, und das war der Grund, warum Elisabeth sie schließlich und endlich behielt, sie verhätschelte und verwöhnte Valerie, wo es nur ging. Also sie schob ihr alles in den, ja, sagen wir es einmal auf gut Deutsch, in den Popes. Und das gefiel Elisabeth. Sie hat jetzt entschieden, Valerie gehört mir, nur mir allein. Niemand vom Wiener Hof kommt an dieses Kind heran. Schon gar nicht Sophie, nicht noch einmal wird mir das Kind entzogen. Ich habe 3 Kinder verloren an Sophie und das 4., das gehört mir. Und sie achtete auf das mit Argusaugen. Also selbst wenn sie dann nach Wien kam, es war natürlich immer wieder Zeit, dass sie nach Wien zurückfuhr, dann waren die Zimmer des kleinen Valerie neben ihr und Mary musste dann im Zimmer von der Kleinen schlafen und Sophie durfte nur unter Aufsicht von Marie Festetitsch dazu, beziehungsweise mit Mary, und Elisabeth war dabei. Wenn Elisabeth nicht konnte, aus irgendeinem Grund, weil sie sich um irgendwelche, ja, heute sagt man Events kümmern musste, um zu präsentieren für das Kaiserreich, dann musste Festetitsch oder Ida aufpassen, dass ihr Sophie nicht so nahe kommt. Und das zog sie durch, bis ins kleinste Detail. Jetzt war es natürlich so, dass das Rudolf und Gisela sahen und beobachteten, und sicherlich wird Rudolf dann zu späterer Zeit das sehr mit sich gehadert haben, so reagiert zu haben als Kind, aber er war ein Kind und natürlich eifert ein Kind, wenn das eine mehr Aufmerksamkeit von der Mutter bekommt als das andere. Aber Elisabeth wusste natürlich, wenn sie Rudolf wieder anfängt zu verhätscheln, dann heißt es wieder das Muttersöhnchen und der kann ja nichts und der weint die ganze Zeit und hängt nur am Rockzipfel von Elisabeth. Und jetzt eiferte aber unglaublich gegen Valerie und das gefiel wiederum Elisabeth nicht, weil sie gab jedem Kind die gleiche Liebe. Gisela lehnte das immer mehr ab, sie lehnte sich immer mehr gegen ihre Mutter auf und Rudolf aber war sehr auf seine Mutter bezogen und suchte die Aufmerksamkeit. Nur leider Gottes schubste er dann Valerie oder lief sie einmal um oder knallte ihr mal eine. Wie halt Kinder sind, so sind auch Kaiserkinder. Das dürft ihr nicht glauben, dass sich die nur in irgendeiner Ecke gesetzt werden und brav mit Bauklötzchen spielen, mit Holzbauklötzchen und mit Nussknacker, so ist es nicht. Natürlich hat es auch Gerangel und Sonstiges gegeben, wie es halt unter Geschwister so ist. Nun natürlich wurde dann Elisabeth dazugerufen von Mary Throckmorton und die hat dann natürlich gepetzt. Ach Rudolf hat die Kleine geschlagen, die Kleine hat geschubst oder gezwickt oder sonst was. Und dann gab es natürlich Schelte gegen Rudolf und das hat er natürlich wieder sehr kränkend aufgenommen. Die Mama mag mich nicht, die Mama schaut mich nicht an, die Mama ist so böse und nur die Valerie. Und so wurde das immer mehr und mehr, dass der Wiener Hof das beobachtet hat und bösartig getratscht hat und dass immer mehr und mehr dieses Einzige rauskam. Dass das aber eine sehr liebende Mutter war, die ihr alles versucht hat, die Liebe zu geben, die sie hatte, die sie sicherlich auch schon mit 16, 17, 18, 25 gehabt hätte, wenn man sie lassen hätte, Das will man natürlich auch in der heutigen Zeit nicht sehen. Und diese Helikoptermütter von heute, die sehen das natürlich noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Da war eine Mutter und die hat es nicht, die hat nicht alle Kinder gleich behandelt, dass das aber im 19. Jahrhundert gar nicht möglich gewesen wäre, für eine Kaiserin die Kinder gleich zu behandeln. Das möchte man weder hören noch sehen, weil das eigene Kind bis zum Kindergarten und Schule, bis vor das Tor gefahren wird, noch am besten mit dem BMW X5 und das in der Stadt. Aber darum geht es jetzt nicht, aber ich wollte euch einmal einen Vergleich bringen. Und so blieb es dann an Valerie hängen, dass sie eigentlich, kann man sagen, alleine aufwuchs. Also sie war ohne Geschwister. Gisela wandte sich immer mehr ab. Sie wollte dann auch immer weniger mit der Mutter nach Gödelö fahren. Sie blieb dann sehr oft in Wien oder sie fuhr auch nicht zur Kur mit und so weiter. Und Rudolf fuhr sehr wohl mit. Er ist ja dann auch zum späteren Zeitpunkt reiten gefahren mit der Mutter nach Irland und England. Aber Valerie war natürlich immer mit. Und das wurde natürlich auch immer sehr belächelt, aber es half alles nichts. Elisabeth setzte sich hier durch. Sie war eine sehr liebende Mutter, eine sehr schützende Mutter, die ja wirklich den heute würde man sagen, sie ist eine Helikoptermutter. Also heute könnte man durchaus das mit dem Wort vergleichen. Sie war so eine richtige Glucke. Sie hatte sehr viel Liebe abzugeben und ließ der Kleinen alles durchgehen. Und Marie Valerie war aber dann im Weiteren eine sehr liebevolle, erwachsene Frau, gab sehr viel Liebe an ihre Kinder weiter, obwohl sie gar nicht so viele Kinder bekommen wollte, behandelte sie ihre Kinder gleich. Und als ihre Mutter dann starb, war sie unglaublich erschüttert. Das hat ihr ganzes weiteres Leben sehr beeinflusst. Und sie schrieb ja auch, es gab nie ein Mutterherz, das mehr geliebt hat als meine Mutter. Also diese Worte, die sind schon sehr, sehr eindringlich und das geht tief ins Herz hinein. Also so wuchsen jetzt die Kinder mehr oder weniger getrennt voneinander auf. Valerie auf den Reisen der Mutter, beziehungsweise in Gödelö und in Wien. Valerie konnte besser Ungarisch als Deutsch am Anfang. Auch ihr Vater sprach mit ihr Ungarisch. Elisabeth sprach ausdrücklich nur mit Valerie Ungarisch, alleine aus diesem Grund, dass Sophie nichts verstand. Sophie konnte kein Ungarisch und so konnte sie sich auch mit ihrer Enkelin nicht unterhalten. Natürlich lernte sie auch Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter, aber die erste Zeit nur Ungarisch. Also in weiterer Folge hat sie dann natürlich auch mit Rudolf und Gisela Deutsch gesprochen und Zeit ihres Lebens dann nur noch Deutsch gesprochen, weil wie sie dann erwachsen war und verheiratet war, hat sie nie wieder ungarischen Boden betreten. Warum ist nicht bekannt? Sie mochte Ungarn nicht, sie mochte auch die Einheimischen nicht, aber warum das wirklich der letztendliche Grund, warum Valerie Ungarn so ablehnte, ist nicht bekannt. Jetzt wuchs also Valerie als Einzelkind auf, die beiden anderen Kinder verblieben immer wieder in Wien. Und so sind wir jetzt schon in den 70er Jahren und jetzt war es schon langsam, aber sicher Zeit für Gisela einen geeigneten Ehemann zu finden. Und hier spielte der Zufall Elisabeth in die Hände. Ihr letztgeborener Bruder Max Emanuel, genannt Mapperl, der verliebte sich unglücklich in Amelie von Sachsen-Coburg und Gotha. Unglücklich deswegen, weil sie bereits Leopold Prinz von Bayern versprochen war. Die beiden waren bereits verlobt. Und Mapperl trat an Elisabeth heran, ob er ihr nicht helfen könnte. Und Elisabeth war immer sehr loyal ihren Geschwistern gegenüber. Sie half immer, wo sie konnte. Das bewies ja auch die Geschichte rund um Sophie. Herzogin, die Alison, die kein richtiges Zuhause hatte. Sie ließ sie eine Zeit lang in Schönbrunn wohnen, dann in Meran und so weiter und gab ihr immer wieder Zuflucht, wenn diese ein Zuhause brauchte. Und so machte sie dies mit all ihren Geschwistern. Und auch das wurde ihr immer wieder vorgeworfen. Sie hat mehr Liebe für ihre Geschwister als für ihre eigenen Kinder. Nur noch einmal, auch das ist eine komplett andere Geschichte. Im 19. Jahrhundert konnte eine Kaiserin sich nicht so um die Kinder kümmern, wie man das von der heutigen Zeit kennt. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und warum soll sie ihren eigenen Geschwistern nicht helfen? Und so wandte sie eine List an. Sie konnte ja nicht die Verlobung auflösen lassen, das ging nicht. Und so lud sie Gisela nach Gödelö ein mit Rudolf und Kaiser Franz Josef und auch den Leopold von Bayern. Und hier war es dann so, dass ihr Frau Marie Festetitsch half, die loyalste und treueste Hofdame, die sie je hatte. Die beiden waren gute Freundinnen und mit dieser List kam dann auch Leopold nach Gödelö und in weiterer Folge wurde dann Leopold die Hand der Tochter angeboten und Leopold war ein Prinz aus dem Wittelsbachhaus von Bayern geboren und jetzt konnte der Prinz natürlich nicht ablehnen. Eine Kaisertochter lehnt man nicht ab, deswegen wurde kurzerhand die Verlobung mit Amelie gelöst und der Weg stand für Mappal dann frei und Gisela heiratete am 20.04.1873 Leopold. Auch das wird ihr immer wieder vorgeworfen. Sie selbst ist mit 16 Jahren verheiratet worden und unglücklich geworden. Warum hat sie ihre eigene Tochter verschachert? Also erstens einmal war Gisela bereits im heiratsfähigen Alter. Im 19. Jahrhundert galt man als alte Jungfrau, wenn man mit 18, 19 noch nicht verheiratet war. Da blieb dann oft kein anderer Weg mehr über, als ins Kloster zu gehen oder zumindest einmal eine Dame des Klosters zu werden, um überhaupt eine Aufgabe zu haben. Dann durfte man hier wieder austreten und durfte heiraten. Das fand mit einigen Erzherzoginnen und Prinzessinnen des Hauses Habsburg und Wittelsbach statt und auch mit anderen Adelshäusern. So war der Weg bereits vorbestimmt. Es war natürlich auch Elisabeth, die hier sehr darauf achtete, aus welchem Haus er kam. Gisela war eine geborene Erzherzogin und wurde damit auch eine Prinzessin von Bayern. Sie kannte die Familie, das Ganze blieb in der Familie. Sie wusste, in welches Haus sie einheiraten würde und war immer in der Nähe. Das heißt, wenn sie in München war, besuchte sie ihre Tochter oder wenn sie nach Felderfing fuhr zu ihrer Mutter oder zu Gackel, dann besuchte sie auf dem Weg ihre Tochter oder ihre Tochter kam dann an den Starnberger See. Also das Ganze war wohl durchdacht von Elisabeth und keine wie heute immer noch bösartige Unterstellung. Sie hat ihre Tochter verschachert. Gisela und Leopold wurden sehr, sehr glücklich miteinander. Die beiden verstanden sich ausgezeichnet und auch Mappal und Amelie wurden sehr glücklich. Nur leider haben beide dann ein sehr, sehr trauriges Schicksal erlitten. Beide starben früh und sehr jung, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Tja, meine Lieben, ich glaube, wir haben das Thema Elisabeth als Mutter weitgehend abgeschlossen. Ich freue mich über das Folgen beim Podcast, über Likes und über Bewertungen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich denke, dass Elisabeth eine sehr liebende Mutter war, viel zu geben hatte. Natürlich ab dem 30. Lebensjahr war es für sie einfacher zu agieren. hier war sie gereift, hier hatte sie ihren Charakter geformt und so weiter. Und sie wusste, wenn sie in Wien geblieben wäre, wäre ihr Valerie genauso entzogen worden wie Gisela, Rudolf bzw. auch Sophie. Und das wollte sie verhindern. Valerie war Zeit ihres Lebens immer sehr dankbar. Und das Einzige, was sie vielleicht ein bisschen bekrittelt hat, als sie dann geheiratet hat, blieb sie vermehrt in Wien, beziehungsweise zog dann nach Lichtenegg, in Schloss Lichtenegg, nach Wels in Oberösterreich, weil sie kannte kein richtiges Familienleben. Sie lernte dann erst, als sie in Wien blieb, so richtig ihre Geschwister kennen. Sie war sehr auf den Rudolf fixiert. Sie liebte ihren Bruder inniglich. Die beiden näherten sich dann auch erst an, als er mit Stefanie verheiratet war. Sie selbst konnte Stefanie auf den Tod nicht ausstehen. Sie befand sie eine sehr kalte Person, eine sehr resolute Person, die überhaupt nicht zu Rudolf passte. Immer wieder schrieb sie, dass Stefanie mit dem Rudolf nichts gemeinsam hat, dass es eine sehr kalte Ehe war. Also Valerie hat das sehr gut beobachtet, dass ihr Bruder immer unglücklicher und dadurch auch kränker geworden ist. Zu Gisela hat sie Zeit ihres Lebens zwar ein gutes Verhältnis gehabt, die beiden haben sich dann auch durch die Kinder sehr angefreundet, sind dann gemeinsam reiten gegangen oder haben sich irgendwo getroffen. Sie haben sich dann in weiterer Folge auch um den Luzi-Wuzi gekümmert, also um Erzherzog Ludwig Viktor, der in Salzburg dann in seinen letzten Lebensjahren dann schon lebte. Insofern kann man das Resümee ziehen, dass die beiden sich sehr gut verstanden, aber vielleicht nicht so ein inniges Geschwisterpaar waren, wie sie gewesen wären, wenn sie miteinander aufgewachsen wären. Meine Lieben, wir sind am Ende des Themas angekommen. Wir haben das Kaiserin Elisabeth als Mutterthema endgültig abgeschlossen. Ich freue mich auf das nächste Thema und wenn es wieder heißt Mythos Kaiserin Elisabeth on Air. Danke für alles, eure Petra.